Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schweizer Lohnniveau schützen. Die Gewerkschaften wollen keine automatische Übernahme von EU-Recht. Krebskranke heilen. In der Schweiz überleben immer mehr Menschen bei vielen Krebsarten, auch dank der Früherkennung. Und 40 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Hier gibt es ein Rendezvous mit der Nationalrätin der ersten Stunde, Elisabeth Blunschi. Und im Tagesgespräch treffen zwei Frauengenerationen aufeinander um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Mittags mit Philipp Bürgler.
Schweizer Gewerkschaften wehren sich gegen die automatische Übernahme von EU-Recht durch die Schweiz. Der Gewerkschaftsbund droht mit dem Referendum, sollte der Bundesrat das EU-Recht bei der Personenfreizügigkeit automatisch übernehmen. Die Gewerkschaften wollen verhindern, dass der Europäische Gerichtshof die sogenannten flankierenden Maßnahmen in Zukunft beurteilen könnte. Die Gewerkschaften befürchten, dass der Gerichtshof zu Ungunsten der Schweiz im Arbeitnehmerschutz entscheiden könnte. In der Schweiz erkranken im Schnitt 4 von 10 Personen an Krebs. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Krebserkrankungen sind damit die zweithäufigste Todesursache nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei sind laut den Statistikern des Bundes seit 2002 Frauen häufiger an Lungenkrebs erkrankt. Dies als Folge, dass vor allem jüngere Frauen mehr rauchen. Zugenommen haben beispielsweise auch Haut- und Schilddrüsenkrebs. Rückläufig sind bei den Frauen Gebärmutterhalskrebs und bei den Männern Magen- und Lungenkrebs. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat einen früheren Mitarbeiter von ArmaSwiss wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Das Urteil war bereits im Mai gefällt worden, jetzt liegt die schriftliche Begründung vor. Der ehemalige Angestellte des Beschaffungs- und Technologiebetriebs des Bundes hat laut dem Gericht Erlöse aus den Verkäufen von Material auf sein eigenes Konto überweisen lassen. Das Gericht stellt eine Deliktsumme von 2 Millionen Franken fest. Kritisiert wird im Urteil auch ArmaSwiss. Die Tätigkeit des Mannes sei zu wenig kontrolliert worden. Die SBB muss dem Zürcher Verkehrsverbund wegen ungenügender Leistungen im Jahr 2010 eine Entschädigung von mehr als 600.000 Franken bezahlen. Dies aufgrund eines im Jahre 2006 eingeführten Bonus-Malus-Systems. Beanstandet wird die Sauberkeit von Zügen und Bahnhöfen sowie die Kundeninformationen. Zudem wird auch die Pünktlichkeit beanstandet. Die Züge seien letztes Jahr deutlich unpünktlicher gefahren als noch 2009. Letztes Jahr hatte die SBB vom Zürcher Verkehrsverbund noch einen Bonus von mehr als 280.000 Franken erhalten. Bei der Schweizer Privatbank Julius Baer ist der Gewinn im letzten Jahr um 9% zurückgegangen, auf gut 350 Millionen Franken. Die verwalteten Vermögen stiegen nach Angaben der Bank um 10% auf knapp 170 Milliarden Franken. Der Gewinnrückgang ist auf die Integration der ING-Bank, auf Abschreibungen und Restrukturierungskosten zurückzuführen. Ohne diese Faktoren wäre der Konzerngewinn um 6% gestiegen, wie die Bank mitteilt. In Ägypten haben erneut Tausende den Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak gefordert. Sie gingen vor allem in der Hafenstadt Alexandria und in der Hauptstadt Kairo auf die Straßen. In Kairo hatten viele die Nacht auf dem Tahrir-Platz verbracht. Laut Agenturberichten blieb es aber ruhig. In der Stadt Rafah an der Grenze zum Gazastreifen griffen Unbekannte eine Polizeikaserne an. Sie feuerten 4 Panzerabwehrraketen auf das Gebäude, wie das ägyptische Staatsfernsehen berichtete. Ein Polizist wurde verletzt. Die Niederlande ziehen ihren Botschafter in Iran im Zusammenhang mit der Hinrichtung einer niederländischen Staatsangehörigen vorläufig aus dem Land zurück. Der niederländische Außenminister sagte, der Entscheid sei eine Reaktion auf die respektlose Behandlung der Familie der Hingerichteten. Die Frau sei bestattet worden, ohne dass ihre Angehörigen am Begräbnis hätten teilnehmen können. Die Frau war Ende Januar hingerichtet worden, weil sie Drogen geschmuggelt habe. Ihre Familie sagte, die Frau habe nicht Drogen geschmuggelt, sondern einen Protest gegen die iranischen Behörden organisiert. Das amerikanische Internetunternehmen AOL kauft für 315 Millionen Dollar die Internetzeitung Huffington Post. Das meldet die New York Times. Die Huffington Post gehört in den USA zu den am meisten besuchten Websites. Sie war 2005 von Arianna Huffington mit einem Startkapital von lediglich 1 Million Dollar gegründet worden.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit einem tieferen Blick auf die Ängste der Gewerkschaften vor der EU und einem tieferen Blick auf die Schweizer Krebsstatistik. Dann Frauenstimmrecht in der Schweiz. Die Sensation vor 40 Jahren war hart erkämpft, erinnert sich eine der ersten Nationalrätinnen.
Es ist direkt ein Sonntagsspaziergang gewesen im Vergleich zu dem, was wir haben müssen leisten vor der Abstimmung von 1959. Und die dummen Argumente, die Frau gehört ins Haus, haben wir die nicht mehr gehört.
Elisabeth Blunschi besuchen wir zu Hause und um 13 Uhr vergleichen zwei Frauengenerationen ihre politischen Positionen zu Frauen in der Politik. Außerdem in der Sendung: Die Demonstranten aushungern, warum Ägypten bald das Brot ausgehen könnte. Die Wüste stoppen, wie Bauern in Senegal um fruchtbaren Boden kämpfen. Und alles gut, Lara? Der Blick auf die Schweizer Hoffnungen an der Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen. Dazu mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.632 Punkten, ein Plus von 0,7%. Der Euro wird zu 1.30.03 gehandelt und der Dollar zu 95.93. Das Wetter. Heute scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Im Norden wird es 8 bis 13 Grad mild, im Süden werden rund 16 Grad erreicht. Am Dienstag und Mittwoch geht es mit viel Sonnenschein und nur wenig Wolkenfeldern weiter. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 6 und 11 Grad, im Süden bei 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Westschweiz auf der A1 in Richtung Genf, Stau zwischen Morsch Ost und Morsch West, dies wegen eines Unfalls.
In der Schweiz sollen Schweizer Löhne bezahlt werden, jetzt und in Zukunft. Daran wollen die Gewerkschaften auf jeden Fall festhalten. Das hohe Schweizer Lohnniveau sei aber in Gefahr, warnt der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Denn sollte die Schweiz, wie von der EU gefordert, künftig automatisch EU-Recht übernehmen, dann seien die flankierenden Massnahmen zum Schutz der Schweizer Arbeitnehmer gefährdet. Klaus Bonanomi.
Die Schweizer Gewerkschaften haben bislang die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union immer unterstützt und auch den freien Personenverkehr mit der EU. Aber sie haben ihre Unterstützung immer daran geknüpft, dass die Angestellten in der Schweiz vor Lohndumping und vor unlauterer Konkurrenz aus Europa geschützt sind. Mit den sogenannten flankierenden Massnahmen sei dieses Ziel bisher zu einem guten Teil erreicht worden, sagt Gewerkschaftsbundpräsident Paul Rechsteiner.
Wir haben in der Schweiz das Prinzip, dass Schweizer Löhne bezahlt werden müssen. Das ist das Erfolgsrezept der bilateralen Verträge, dass bei uns die Löhne nach unseren Regeln bezahlt werden müssen. An diesem Prinzip darf nicht gerüttelt werden. Und das droht, wenn die Schweiz die EU-Rechtsprechung übernehmen müsste. Das kann für uns nicht in Frage kommen und der Bundesrat muss dies beachten.
Die Gewerkschaften warnen deshalb davor, dass die Schweiz die Rechtsentwicklung in der EU automatisch übernehmen müsse. Eine Forderung, die Brüssel gegenüber der Schweiz in letzter Zeit verschiedentlich erhoben hat. Gewerkschaftschefökonom Daniel Lampart.
Der Europäische Gerichtshof hat sich in verschiedenen Fällen gegen den Arbeitnehmerschutz ausgesprochen. Die Beschäftigten sind schlechter geschützt in der EU. Wenn die Schweiz das auch einhalten müsste, dann werden wir ausländische Firmen haben, die gegen die Schweizer flankierenden Massnahmen klagen. Und wir müssten die flankierenden abbauen und hätten viel, viel weniger Schutz für die Schweizer Arbeitnehmenden.
Dass die Gewerkschaften gerade jetzt Alarm schlagen, ist wohl kaum Zufall. Morgen nämlich reist Bundespräsidentin Micheline Galmiret nach Brüssel. Dort will sie mit EU-Kommissionspräsident Barroso und Ratspräsident Van Rompuy über das «Wie weiter» im Verhandlungsprozess Schweiz-EU sprechen. Und Bundesrat Schneider-Ammann hatte erst kürzlich angekündigt, am besten wäre eine neue, umfassende Verhandlungsrunde. Doch Gewerkschaftspräsident Rechsteiner stellt nun klar, bilaterale 3 ohne umfassenden Lohnschutz für Schweizer Angestellte kommen nicht in Frage.
Ein solches Paket, das die Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte mit sich bringen würde, würden wir bekämpfen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln bis hin zum Referendum.
Doch auch der Bundesrat wolle die flankierenden Massnahmen und damit den Schutz der Schweizer Angestellten keineswegs aufs Spiel setzen, sagt Tilman Renz, der Sprecher des Integrationsbüros beim Bund.
Die Kritik ist immer wieder laut geworden seitens der EU an diesen flankierenden Maßnahmen, aber die Schweiz hat immer wieder klargemacht, dass aus ihrer Sicht die flankierenden Maßnahmen vereinbar sind mit dem Freizügigkeitsabkommen und auch verhältnismäßig sind zum Schutz der Arbeitnehmenden in der Schweiz.
Auch eine automatische Übernahme der EU-Rechtsentwicklung durch die Schweiz habe der Bundesrat bisher immer abgelehnt.
Nur gerade an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben in der Schweiz mehr Leute als an Krebs. Und die verschiedenen Krebsarten entwickeln sich unterschiedlich. Magenkrebs wird zum Beispiel seltener. Lungenkrebs dagegen kommt bei Frauen immer häufiger vor. Alexander Sauter zu den Zahlen des Bundesamtes für Statistik.
Rauchen ist ungesund, das ist bekannt. In den letzten Jahren haben trotzdem immer mehr junge Frauen mit Rauchen begonnen. Die Folge, der Lungenkrebs bei Frauen nimmt massiv zu. +16%, weiß Rolf Häuser, Direktor am Nationalen Institut für Krebsepidemiologie.
Bei den Männern ist das gerade umgekehrt. Die Männer haben in den 80er Jahren begonnen, etwas weniger zu rauchen. Und heute sehen wir bei den Männern entsprechend eher sinkende Zahlen und nicht steigende Zahlen.
Die verschiedenen Krebsarten entwickeln sich unterschiedlich. Stark zugenommen hat im letzten Vierteljahrhundert beispielsweise der Schilddrüsenkrebs. +26%. Schuld daran ist aber nicht der Krebs, sondern die Medizin, weiß Krebsforscher Rolf Häuser. Der Krebs wird heute früher erkannt.
Es ist also nicht ein Risiko, das hier zugenommen hat, sondern die bessere Diagnose, die zu mehr erkannten Krebsfällen geführt hat.
Zurückgegangen ist hingegen der Magenkrebs, in den letzten 25 Jahren um fast einen Viertel. Der Grund sei in der Küche zu finden, glaubt Krebsforscher Rolf Häuser, und zwar beim Kühlschrank.
Durch die Kühlschränke konnte man eben die Speisen anders konservieren, musste das Fleisch nicht mehr pökeln. Die Ernährungsgewohnheiten haben sich also hier geändert und damit ist auch das Risiko für den Magenkrebs stark gesunken.
Insgesamt lässt sich feststellen, 4 von 10 Menschen in der Schweiz erkranken an Krebs. Die Sterblichkeit bei vielen Krebsarten ist aber rückläufig. Und rund 50% der Krebsfälle könnte der Mensch selber positiv beeinflussen, mit Verzicht aufs Rauchen, weniger Alkohol und mehr Bewegung.
Heute vor 40 Jahren, also 1971, gaben die Schweizer Männer den Schweizer Frauen endlich das Stimm- und Wahlrecht. Es war ein langer und zäher Kampf, bis die Frauen endlich zu ihren eigentlich selbstverständlichen demokratischen Rechten kamen. Seit den 50er Jahren engagierte sich in diesem Kampf auch Elisabeth Blunschi. Und die Frau aus dem Kanton Schwyz gehörte später zu den ersten Nationalrätinnen der Schweiz und wurde die erste Nationalratspräsidentin. Elisabeth Pestalozzi über die unermüdliche CVP-Frau und ihre Geschichte.
Der Kampf für die Frauen und ihre Rechte hat sie ihr ganzes Leben lang begleitet. Elisabeth Blunschi, mittlerweile fast 90-jährig, sitzt in ihrem Haus am historischen Hauptplatz von Schwyz in ihrem grünen Sessel und erzählt. Nicht nur an die 40 Jahre Frauenstimmrecht erinnert sie sich, auch an den steinigen Weg davor. Schon 1959 beim ersten Urnengang zum Frauenstimmrecht ist die CVP-Politikerin ganz vorne mit dabei.
Bei der ersten Abstimmung hat es immer geheißen, ja, die Frauen verstehen das nicht, die Politik. Und man muss sie davon verschonen. Und die Frau gehört ins Haus.
Bei der zweiten Abstimmung zählen diese Argumente nicht mehr. Gott sei Dank, wie Elisabeth Blunschi sagt. Als am 7. Februar 1971 das Jahr für die Frauen endlich klar wird, empfindet sie vor allem eines.
Ja, eine grosse Erleichterung. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, jetzt fängt die Arbeit erst recht an.
Denn zwar dürfen die Frauen auf nationaler Ebene von diesem Tag an endlich abstimmen und wählen, aber noch nicht in allen Kantonen, auch in Brunschis Kanton Schwyz nicht. Den Frauen ihre Rechte geben, in der Ehe oder bei der Bildung, das ist fortan das Ziel der gelernten Juristin. Manchmal Seite an Seite mit linken Frauen, häufig aber auch ganz eigenständig.
Ich bin ja nicht eine Politikerin, die da mit Transparent auf die Strasse gehen und grosse Reden halten, sondern ich habe immer mit Argumenten kämpfen.
Und so wird schnell klar, dass sie diese Argumente auch nach Bern tragen will. Weshalb sich Elisabeth Blunschi noch im selben Jahr entschließt, als eine der ersten Frauen überhaupt für den Nationalrat zu kandidieren und den Sprung nach Bern zu wagen. Mit Erfolg. Einfach allerdings ist die erste Zeit im Bundeshaus nicht.
Man war schon ein bisschen exotisch. Man ist immer wieder abfotografiert worden. Aber der Kommentar war meistens, was die Frau hatte, was für eine Frisur. Aber es war eigentlich eine harte Arbeit, bis wir eine tatsächliche Gleichberechtigung bekommen haben.
Für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dafür setzt sich Elisabeth Blunschi in Bern ein. 16 Jahre lang. Eine strenge Zeit. Und häufig ein Leben fast wie in zwei Welten.
Einerseits in Bern bin ich Nationalrätin. Und in der Schweiz bin ich einfach die Frau, die mit der Einkaufstasche einkaufen geht. Und einfach eine Frau wie eine andere. Ich habe wie ein Doppelleben geführt.
Vielleicht am liebsten erinnert sich Elisabeth Blunschi an das Jahr 1977, den Höhepunkt ihres Politikerinnenlebens. Das Parlament wählt sie zur ersten Nationalratspräsidentin der Schweiz. Die Frauenfrage spielt bei dieser Wahl für einmal keine große Rolle.
Das sind Zufälle, aber ein Zufall, das ist etwas, was einem zufällt. Und da kann man Ja oder Nein dazu sagen. Und da habe ich halt Ja gesagt.
Ja gesagt, um das Präsidialjahr mit all den Reisen und Anlässen quer durchs Land in vollen Zügen zu genießen. Unterdessen ist es still geworden um die kleine, zarte, heute gebückte Frau. Was in Bundesbern vor sich geht, verfolgt sie jedoch nach wie vor.
Oh ja, ich verfolge schon noch. Ich sehe aber nicht mehr gut, ich kann nicht mehr richtig lesen, nur mit starken Hilfsmitteln. Aber eine Tageszeitung leiste ich mir immer noch. Der Bote der Urschweiz.
Auch wenn Elisabeth Blunschi körperlich eingeschränkt ist, immer wieder starke Schmerzen hat, die Veränderungen in der Politik beobachtet sie wach und kritisch.
Ich glaube, die heutige Politik ist härter geworden. Wenn ich so am Fernsehen manchmal höre, wie es aufeinander losgeht, das war nicht unsere Art, zu politisieren. Wir haben eigentlich in Anstand miteinander geredet.
Harte Auseinandersetzungen in der Politik machen ihr Sorgen, aber auch Entwicklungen in der Wirtschaft wie Managerlöhne und Boni-Exzesse.
Das ist einfach nicht gerecht. Denn die Arbeit, die Frauen leisten, daheim, die ist mindestens so wichtig wie die Arbeit von diesen Bankern und einfach oben abrahmen.
Die Frauen und ihre Stellung in der Gesellschaft haben Elisabeth Blunschi nie losgelassen. Ein ganzes Leben lang nicht.
Nicht nur in Kairo kam es in den letzten Wochen zu Demonstrationen. Auch in Alexandria, der zweitgrößten Stadt im Norden Ägyptens, gab es heftige Proteste gegen die Regierung sowie Ausschreitungen zwischen Bürgern und Sicherheitskräften. In der Hafenstadt an der Mittelmeerküste ist kein Ende der Proteste abzusehen. Der Hafen ist offiziell zwar in Betrieb, ein Teil der Arbeiter erscheint derzeit aber nicht zur Arbeit. Das ist besorgniserregend, denn Ägypten ist angewiesen auf Weizen aus dem Ausland. Es muss sogar die Hälfte des Weizens importieren. Und Alexandria ist Ägyptens wichtigster Hafen. Bei mir im Studio ist mein Kollege Matthias Kündig, der Ägypten bereist und dort gelebt hat. Matthias Kündig, die ärmere Bevölkerung Ägyptens ernährt sich vor allem von Brot. Muss man sich angesichts der Proteste in Alexandria nun Sorgen machen, dass in Ägypten bald das Brot ausgeht?
Also noch nicht in den nächsten Tagen, aber wie weit die Vorräte reichen, das ist derzeit unklar. Offiziell gibt es Vorräte für fast 5 Monate, aber darin eingerechnet sind auch sämtliche Bestellungen, also der Weizen, der zwar bestellt ist, aber noch nicht im Land ist. Ein amerikanischer Think Tank hat am Wochenende errechnet, wie viel Weizen wirklich im Land sind. Man hat alle bekannten Vorratslager und Silos mal untersucht und ist auf die Zahl von 1,9 Millionen Tonnen gekommen und das würde dann für etwa 40 Tage, also knapp 40 Tage reichen. Die Frage ist also, wie funktionstüchtig ist der Hafen von Alexandria? Denn dort kommen 80% aller Exporte und aller Importe gehen über diesen Hafen. Also ist der Hafen funktionsfähig? Kommt der Nachschub rechtzeitig? Kann er dann rechtzeitig zu Mehl verarbeitet werden und wird dieses Mehl rechtzeitig in die Provinzen transportiert?
Welche Konsequenzen hätte denn eine Brotknappheit? Also wäre das vor allem ein Problem in den Städten, wo sich die Menschen nicht selbst versorgen können?
Genau, das ist vor allem ein Problem für die Menschen in den Städten. 42% der Bevölkerung lebt in Städten in Ägypten. Auf dem Land, wie Sie gesagt haben, ist Selbstversorgung bis zu einem gewissen Grade natürlich noch möglich. Aber das ist auch von Ort zu Ort verschieden. Luxor zum Beispiel ist nicht auf die Transporte via Kairo angewiesen. Luxor zum Beispiel in Oberägypten kann sich auch über die Häfen am Roten Meer versorgen. Das Problem stellt sich sowieso vor allem für die Ärmsten und das ist rund etwa 40% der Bevölkerung, die von weniger oder von ungefähr $2 am Tag lebt. Die sind dringend angewiesen auf subventioniertes Brot. Und das ist das Grundnahrungsmittel, das subventionierte Brot. Und wenn das ausgeht, dann kommt Unruhe auf.
Das heißt, politisch werden die Konsequenzen nicht absehbar.
Ja, es ist in Ägypten ist es in verschiedentlich zu Brotunruhen gekommen. Das letzte Mal 2008 im Frühling, da gab es 10 Tote. Es wurde sogar ein Generalstreik ausgerufen, der dann letztendlich aber nicht zustande kam. Das damals waren es Preissteigerungen auf den Weltmärkten. So kam es eben zu Versorgungsengpässen. Und schließlich musste die Armee aufgeboten werden, um Brot zu backen. Und ich denke, wenn so etwas wieder passiert in den nächsten Tagen oder Wochen, dann würden diese Unruhen, zumindest von heute aus betrachtet, wohl eher dem Regime Mubarak zugutekommen. Denn die haben in den letzten Tagen übers Staatsfernsehen, aber auch durchs Streuen von Gerüchten, die Versorgungslage und auch die Sicherheitslage den Protestierenden angelastet.
Noch kurz zum Schluss, Matthias Kündig. Früher war ja Ägypten mal noch eine Kornkammer. Was ist denn heute das Problem? Warum kann Ägypten die Bevölkerung nicht mehr ernähren?
Also es ist zum einen mal das Bevölkerungswachstum. Das sind heute gegen 84 Millionen Menschen, die auf diesem engen Raum zusammenleben. Im Jahr 2000 waren es erst 68 Millionen. Also das heisst, die Fläche ist sehr knapp und muss eine immer stärker wachsende Bevölkerung ernähren. Es ist auch viel Kulturland zerstört worden, Versalzung der Böden. Und dann kommt auch noch dazu, dass in der Landwirtschaftspolitik wohl Fehler gemacht worden sind. Der Fleischkonsum, der nimmt immer stärker zu, ist natürlich gefordert von der Oberschicht und deshalb verdrängt der Futtermittelanbau den Weizenanbau in Ägypten.
Das waren Informationen von Matthias Kündig. Am Weltsozialforum, der Gegenveranstaltung zum WEF in Davos, gibt es 2 wichtige Themen, Umweltzerstörung und Hunger. Seit gestern beschäftigt das Thema die Delegationen aus verschiedenen Ländern in Dakar, der Hauptstadt von Senegal. Senegal, das Gastland des Weltsozialforums, bietet selbst viele Anschauungsbeispiele, wie Hunger und Umweltzerstörung zusammenhängen. Im afrikanischen Land breitet sich die Wüste aus und bedroht die Landwirtschaft. Wie Bauern die Wüste zu stoppen versuchen, zeigt die Reportage von Daniel Voll.
Longdu, ein Dorf knapp 2 Autostunden nordwestlich der Hauptstadt Dakar. Sanfte Hügel entlang der Sandpiste, Büsche, Akazien und ab und zu ein knorriger Baobabbaum. Ein mächtiger Stamm mit kahlen Ästen, die aussehen wie Wurzeln. Die etwa 1500 Einwohner von Longdu haben in den letzten Jahrzehnten hautnah erlebt, wie sich der Sand um ihr Dorf immer weiter verbreitet hat. Salimata Koli steht auf einem Hügel oberhalb von Longdu, deutet in die Ebene. Hier war es einst grün, sagt sie. Heute hat es kaum mehr Bäume, sondern vor allem Sand.
Il y avait beaucoup de végétation ici, mais ils ont coupé pour le bois de chauffe, ils ont coupé pour avoir des champs, ils mettaient le feu et puis ça passait.
Die Dorfbewohner haben Bäume gefällt, weil Holz immer noch der wichtigste Brennstoff in der Küche ist und für neues Ackerland. Aber auch die Natur hat ihren Anteil am Baumsterben. Seit Anfang der 70er Jahre hat sich die Niederschlagsmenge etwa halbiert, von 800 mm auf etwa 400 mm pro Jahr. Mit tödlichen Folgen für zahlreiche Baumarten, die sich den neuen Bedingungen nicht anpassen können und ausgestorben sind.
Finalement, il y a beaucoup d'arbres qui sont morts. Donc ces arbres qui supportaient 800 mm ne peuvent plus supporter 300 à 400 mm d'eau.
Die beiden Zipfel von Salimatakolis Kopftuch flattern im Wind wie Insektenflügel. Die großgewachsene Frau ist Geografin und arbeitet für Endapronat, eine regierungsunabhängige Organisation, die zusammen mit HEX die Arbeits- und Lebensumstände in der Landwirtschaft verbessern will. Das heißt für Landau und Dutzende von anderen Gemeinden der Region, der Boden um die Dörfer soll wieder grüner und fruchtbarer werden. Dies fordert vor allem einen sorgfältigen Umgang mit Wasser.
Donc ici l'eau ne se gaspille pas. Et maintenant, comme il n'y a pas beaucoup de pluie, il faut trouver des systèmes pour garder l'humidité dans la terre le plus longtemps possible. D'où la nécessité de ces différents ouvrages de rétention d'eau, de ces ouvrages zaï forestiers ou zaï agricoles qui permettent, ne serait-ce que quand il pleut, avant qu'une deuxième pluie ne revienne, garder l'humidité autour de la plante ou bien dans la parcelle.
Salimatakoli geht den Hang hinunter und zeigt dabei die neuen Anlagen. Es sind im Grunde ganz einfache Techniken, die sie den Bauern in Londo zeigt. Um neue Pflanzen werden Vertiefungen angelegt. So sammelt sich das Wasser, bleibt länger stehen und versickert besser. Dazu kommt auch ein Geflecht von kleinen Dämmen, die während der Regenzeit den Abfluss des Wassers bremsen. Das Wasser wird nicht gestaut, es wird langsam durch die Steine gefiltert und versickert im Boden.
C'est pas un barrage hermétique. C'est tout juste pour réduire. Et après, l'eau va venir ici.
Salimatakoli deutet auf zwei Fotos. Sie zeigen den Platz, wo sie jetzt steht. Das erste Foto stammt aus dem Jahr 2007 und zeigt eine trockene Landschaft. Auf dem zweiten Bild, drei Jahre später, strahlt die Landschaft grün. Nach drei Jahren zeigen sich erste Erfolge. Auch nach der Regenzeit hat es wieder mehr Grün als früher. Der Sand dringt nicht mehr weiter vor. Das macht es leichter, die Dorfbevölkerung zu überzeugen, dass sich die Anstrengung lohnt. Denn die meisten jungen Männer haben das Dorf verlassen.
Les jeunes sont partis. Ils ont délaissé l'agriculture parce qu'il n'y a pas de rendement. Et il n'y a que des vieux et des femmes dans le village.
Die Landwirtschaft bringt zu wenig Ertrag, sodass die meisten Männer in Dakar nach Arbeit suchen. Im Dorf bleiben alte Menschen, Frauen und Kinder zurück.
In wenigen Stunden gehen in Garmisch-Partenkirchen die alpinen Skiweltmeisterschaften 2011 los, mit der Eröffnungsfeier am Abend. Das erste Rennen findet schon morgen um 11 Uhr statt, nämlich das Super-G der Frauen. Bernhard Scher, Sie sind in Garmisch-Partenkirchen, die Bilder von dort wirken sehr frühlingshaft. Fans, die schon angereist sind, trinken ihr bayerisches Bier im Freien. Ist das warme Wetter eine Gefahr für die Rennen?
Nein, das kann man nicht sagen. Im Gegenteil, die Pisten sind sehr hart und ruppig und auch kompakt, sehr anspruchsvoll. Es gibt viele Richtungswechsel, attraktive und spektakuläre Strecken also, weil nachts ist es immer wieder bitterkalt, weil wir haben bis jetzt nur sternenklare Nächte erlebt und das Wetter soll weiterhin für eine Woche schön bleiben. Und das ist wichtig im Hinblick auf die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G. Zudem wird die Piste immer wieder abgerutscht durch das sogenannte Pistenkommando unter der Regie des erfahrenen Streckenchefs Heinz Mohr. Er hat bereits über 100 Weltcuprennen organisiert. Und weil die Piste meistens im Schatten liegt und auch dem Wind ausgesetzt ist, wird sie jeweils spiegelglatt. Auf der Kandahar-Strecke, das muss man auch wissen, wird nur die Abfahrt und der Super-G ausgetragen. Der Slalom hingegen findet am Gudiberg statt. In dem Sinn wird also die Abfahrtstrecke entlastet. Und ich denke, ein paar Grad wärmer wirft das erfahrene OK nicht aus der Bahn, egal wie das Wetter auch immer ist, weil die Weltmeisterschaft soll schließlich eine Visitenkarte sein und beste Werbung für die Kandidatur Olympia 2018.
Aus Garmisch-Partenkirchen war das unser Sportredaktor Bernhard Scher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.